was in Tirol an Skiliften vorhanden ist, das ist genug.
Da wird natürlich auch sehr viel Show gemacht und sehr viel politisches Kleingeld gemacht.
Wir tun uns da manchmal schwer, auch den Weg zu finden, aber ich glaube, es gelingt uns sehr gut, diesen richtigen Weg zu finden.
Weil die meisten Tourengeher kennen eh nicht gescheit Ski, oder, Entschuldigung, das war jetzt wieder so eine Pauschalaussage.
Aber manchmal denke ich mir, das wäre jetzt gescheit gewesen, wenn er das jetzt nicht gesagt hätte.
Wir sind einer der ganz wenigen Betriebe, die relativ weit nachhaltig sind.
Warum haben Sie sich entschieden, für die Wirtschaft und die Seilbahn aufzutreten? Sie könnten jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, ich trete für den Naturschutz auf.
Wir sollten uns nicht man sollte uns nicht als Verhinderer, sondern als Bewahrer der Natur, Bewahrer der Alpen darstellen.
Egal, ob das jetzt 1 oder 4% sind, aber wir machen auf einem relativ kleinen Bereich unserer Heimat 80% oder 85% der Wertschöpfung, die wir in den Tälern brauchen, damit wir annähernd den Lebensstandard von Innsbruck und Umgebung haben.
Gleich höher.
Das ist jetzt ein aufgelegter Elfer für mich.
Da bin ich jetzt gespannt.
Alpenverein Basecamp, der Podcast des österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
Ein Dauerbrenner, der seit Jahrzehnten für Diskussionen sorgt. Wie viel Lebensraum geben wir dem Tourismus, den Liften in unserem Land Raum? Mich freut es, dass wir heute wirklich in hoher Entscheidungsebene diskutieren können. Auf der einen Seite mit Andreas Amakora, Präsident des Österreichischen Alpenvereins, Jurist. Und auf der anderen Seite Franz Hörl, Seilbahn, Wirtschaft, Lobbyist, Nationalratsabgeordneter, Wirtschaftsbund, Obmann. Freut mich sehr, dass ihr gekommen seid. Und Franz Hörl verzichtet auf seinen Anorak, den er zuletzt bei einem TV-Studio-Interview angehabt hat. Bei uns ist es wohltemperiert angenehm.
Ja, die Temperatur ist besser und den weißen Anorak hat er mir verboten.
Tatsächlich?
Der hängt zu Hause bei mir im Kasten.
Der hat seinen Auftritt gehabt.
Genau.
Wie steht sie eigentlich zueinander? Wie oft sieht man sich? In welchen Fällen sieht man sich? Oder geht sie gemeinsam zum Beispiel einmal Skifahren oder Skitour?
Also, darf ich anfangen?
Ja.
Ja. Also bevor ich jetzt die Frage beantworte, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei dir, Franz. Wir sind bei du. Wir haben auch unsere Handynummern ausgetauscht und schreiben auch manchmal hin und her. Und ich glaube, dass unser Verhältnis eigentlich insgesamt besser ist, als es vielleicht in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Und es freut mich ganz besonders, dass du unserer Einladung gefolgt bist, dass du heute hier bist. Und ich darf zum Zeichen des Dankes ein Buch über die Bergsteigerdörfer, das ist der sanfte Tourismus, den der Alpenverein protagiert und betreibt, überreichen. Und vielleicht hast du mal Zeit, neben dem Rechnungshofbericht auch das Buch der Bergsteiger über die Bergsteigerdörfer zu lesen. Es ist ganz schön und wir haben sehr viele schöne Bergsteigerdörfer, die es auch wert sind zu bereisen.
Herzlichen Dank. Das werde ich natürlich genau anschauen, und nachdem es ja auch im Zillertal noch eine kleine Gemeinde gibt, die bei den Bergsteigerdörfern ist, nämlich Kinzling. Und ich denke mir, die Bergsteigerdörfer sind eine wunderbare Ergänzung für den Tourismus. Wirtschaftlich nicht übermäßig erfolgreich, ne? Aber immerhin 10% in Tirol. Und ich glaube, dass das eine ganz liebe und nette und charmante Nische ist, der der Tiroler Tourismus und überhaupt der österreichische Tourismus auch dringend braucht. Mhm. Und da können wir natürlich auch stolz sein. Und dass der Alpenverein dafür viel tut, das weiß ich ja aus meiner Erfahrung im Zillertal und natürlich aus Erzählungen der Kollegen. Herzlichen Dank noch einmal und bin gerne gekommen, weil ich glaube, dass das Verhältnis in der Öffentlichkeit zwischen Seilbahnwirtschaft oder Wintertourismus und dem Alpenverein viel kontroversieller diskutiert wird, wie es eigentlich sein sollte. Wobei ich schon zugebe, dass in der Kommunikation und in diesen Bereichen viel Luft nach oben wäre noch.
Also, dann schauen wir, es wirkt jetzt einmal vom Klima her sehr freundlich. Dann schauen wir uns die inhaltlichen Standpunkte an. Ja. Wie viele Lifte braucht das Land, Franz Hörl? Ist ein Ausbaustopp in Ihren Vorstellungen eines perfekten touristischen Landes eigentlich gar nie Thema? Gibt es irgendeine Grenze? Wie sehen Sie das?
Also grundsätzlich ist es einmal so, dass die Seilbahnwirtschaft sich ja schon lange freiwillig dem Tiroler Skigebiet und Seilbahnprogramm unterworfen hat. dass wir natürlich auch die Nachdenkphase mitgemacht haben bei Wendeli Weingärtner und dass dieses DSSP, also Tiroler Seilbahn- und Skigebietsprogramm aus dem Jänner 2005, seitdem sind wir freiwillig dort dabei und da gibt es ja eigentlich in Tirol einen Konsens, dass keine neuen Skigebiete mehr ausgebaut werden dürfen. Also diesen Konsens gibt es, den hat die Seilbahnwirtschaft auch bis jetzt eingehalten. Dass wir natürlich aber im internationalen Wettbewerb sind mit vielen anderen Ländern und das sehr erfolgreich, Gott sei Dank. Wir waren letztes Jahr, Österreich war letztes Jahr, glaube ich, oder im Jahr davor der Pandemie, waren wir die Nummer eins auf der Welt. Wir konkurrieren mit Frankreich, mit USA und wir sind, was unsere Zahlen betrifft, global gesehen die Nummer eins gewesen, was den Wintersport betrifft. Und darauf, glaube ich, kann man auch stolz sein.
Wenn es um die Erweiterung geht, wie gesagt, keine Neubauten, aber die Erweiterung, wie sehen Sie es da?
Ja, im Prinzip ging es ja immer um Zusammenschlüsse und dazu stehe ich. Es gab natürlich einige, wie den Brückenschlag zum Beispiel, wo es natürlich völlig unterschiedliche Auffassungen gab. Wobei beim Brückenschlag natürlich, wenn ich zurückdenke, da ging es ja auch um ein Schutzgebiet. Das ist ja nicht der normale Fall, sondern das war natürlich schon eine außerordentliche Situation. Im Regelfall sind Zusammenschlüsse von Skigebieten eigentlich, glaube ich, sehr international gesehen, hilft uns das massiv weiter, weil man aus kleinen Skigebieten mit relativ wenig Erschließung dann größere Skigebiete macht, international erfolgreiche Skigebiete macht. Und dass dieser Weg erfolgreich war in den letzten 25 Jahren, zeigt ja auch, dass wir derzeit oder dass wir eigentlich auf der Welt global, Gott, was den Wintersport betrifft, Nummer eins sind. Und nach dieser doch sehr professionellen Gästevertreibung, die wir uns denn in diesem laufenden Winter geleistet haben, sieht man eigentlich, wie uneingeschränkt der Durst nach Skifahren auf unseren Märkten, auf unseren europäischen Märkten, die anderen sind ja leider geschlossen, doch da ist. Und es ist eigentlich gibt sehr viel Optimismus, wenn man sieht, was Gäste auf sich nehmen, damit sie bei uns eine Woche Urlaub machen können. Und das sollte man vielleicht doch auch einmal bedenken.
Was ist an Gästevertreibung? Geben Sie da Ihre Regierung die Schuld?
Oder? Ja, zum Teil auch. Ne? Zum Teil auch die, vor allen Dingen auch die unprofessionelle Art, wie das im Gesundheitsministerium mit dem Herrn Bundesminister Mückstein gelaufen ist. Ich habe das ja öffentlich oft genug kritisiert. Es ging nicht einmal um die Maßnahmen selber. Beispielsweise eine Woche vor Weihnachten einführen von 2G+. Dass man also nur noch mit einem Test und den Impfungen einreisen kann, das war sicher gescheit. Hätte man aber auch so machen können, dass es nicht am Wochenende verkündet wird, was dazu geführt hat, dass in verschiedenen Bushotels die Busunternehmer einfach die Reisen abgesagt haben, weil sie gar nicht mehr in Deutschland gar nicht mehr in der Lage waren, einen PCR-Test in der Kürze für den ganzen Bus zu organisieren. Das hätte man anders auch machen können. Ich habe das mehrmals angeboten, dass wir dazu beihelfen, weil Tirol hat ja aus dem letzten Winter, vorletzten Winter, doch auch eine riesige Erfahrung, was Virusvariantengebiete betrifft, was die Einreisen betrifft. Da sind wir inzwischen ja wirklich geschult, viel besser wie der Bund offenbar. Und das hat man nie in Anspruch genommen. Und dann natürlich noch einmal diese Virusvariantengebiete, die anfänglich, glaube ich, auch zu begrüßen waren, weil man ja nicht gewusst hat, wie sich Omikron in Großbritannien und natürlich auch in den Niederlanden entwickelt. Aber es ist schon bitter, wenn man weiß, dass wir diese Virusvariantengebiet für den zweitgrößten Markt für Holland, für den viertgrößten Markt Großbritannien und für den achtgrößten Markt Dänemark, dass wir das ein ganzes Monat aufrechterhalten haben und nur die Deutschen bei Großbritannien eine Woche oder 10 Tage mitgemacht haben. Und wir sonst völlig allein waren in Europa, kein Nachbarstaat hat dort Virusvariantengebiet, also die härteste Sanktion kann man nicht sagen, aber die härteste Begrenzung gemacht worden ist und wir da quasi alleine waren. Und das hat natürlich sehr zur Freude in Südtirol geführt, in den Skigebieten, das hat auch sehr zur Freude in der Schweiz geführt. Und doppelt bitter ist noch einmal, dass eigentlich die Schweiz und Südtirol immer bei 3G waren. Und wir bei 2G, also wesentlich höher waren, die Deutschen und die Österreicher haben hier die schärfsten Maßnahmen gehabt. Und trotzdem ging man von dieser Maßnahme nicht herunter. Das war im Nachhinein natürlich schon eine bittere Pille. Aber sehr überraschend war für mich, was Leute auf sich nehmen, diese dritte Spritze zu bekommen, den PCR-Test zu bekommen, der nicht wie bei uns überall gratis ist, sondern bis zu 80 Euro kostet. Und da wundert man sich dann schon, wie resistent Skifahrer, Wintersportler sind, dass sie bei uns eine Woche Urlaub machen können.
Also aus Ihrer Sicht doch nicht alles richtig gemacht, im Nachhinein gesehen. Wenn wir bei der Skigebietserweiterungsdiskussion oder bei dem Thema kurz wieder bleiben, Andreas Amakora, ist es zu viel, was man da erlebt an Wünschen und also, auch Projekten, die am Tisch liegen?
Ich möchte mal eingangs sagen, dass der Alpenverein ist an sich kein Gegner des Skifahrens. Wir haben jetzt circa, ich weiß nicht die aktuellen Zahlen, aber wir haben Ende des Jahres 650.000 Mitglieder gehabt. Jetzt sind es wahrscheinlich schon 670.000 Mitglieder, von denen fahren Hunderttausende Ski, die auch die Freizeitticket haben, die auf der Piste unterwegs sind, die die Seilbahnen nützen. Also das ist absolut in Ordnung. Und die Skilifte sind also kein Gegner des Alpenvereins. Und der Alpenverein ist kein Gegner auch der Seilbahnwirtschaft, sondern stellt einen Part dar. Er spielt eine Rolle, die ihm seine Satzung aufgibt und aufträgt. Die Satzung, eine der Satzungsaufträge des Alpenvereins ist also nicht, neue Seillifte oder neue Skilifte zu errichten, sondern die Ursprünglichkeit und Schönheit der Bergwelt zu erhalten. Und diesem Satzungsauftrag müssen wir gerecht werden. Und ich glaube, dass es auch gelungen ist, diesem Satzungsauftrag gerecht zu werden. Der Alpenverein hat in den letzten Jahren gezeigt, dass er mit einer, ich kann jetzt einmal sagen, in der Zeit, wo ich Präsident bin, mit einer nicht ganz fundamentalistischen Art und Weise versucht, auch den Dialog aufrechtzuerhalten und auch, aber immer versucht, natürlich auch seine Ziele an erste Stelle zu stellen. Und wir haben 2018, als das Tiroler Skigebiets- und Seilbahnprogramm novelliert oder erneuert oder fortgesetzt wurde, uns sehr darüber beschwert, dass es dort gelungen ist, der Seilbahnwirtschaft auch gelungen ist, durch geschickte Formulierungen das Thema Neuerschließungen so zu verkaufen, dass es zwar Neuerschließungen verboten sind, aber übers Hintertürdel der Erweiterungsspirale doch auch möglich ist. Und da, lieber Franz, da wirst du mir zwar nicht recht geben, aber wenn ich mir das Gesetz, ich habe mir das Gesetz ja genau angeschaut, wenn ich mir das anschaue, da sind da so viele Hintertürdeln drinnen, die den Seilbahnen es ermöglichen, neue Geländekammern zu erschließen, bestehende Skigebiete zu erweitern, wenn regionalwirtschaftliche und verkehrstechnische Dinge vorliegen, verbesserte Anbindung an bestehende Skigebiete und so weiter, sodass es also möglich ist, zum Beispiel das Skigebiet Bitztal-Ötztal zu verbinden oder eben andere. Was ich sagen möchte, die bestehenden Skigebiete, die wir haben, da gebe ich dem Franz vollkommen recht, wir haben die beste Situation auf der ganzen Welt. Wir haben eine moderne Anlagen, wie man sie nirgendwo hat. Wenn man in Frankreich Skifahren, ich bin einmal bei einer Skirechtsveranstaltung in Val d'Isère gewesen, das ist zwar ein super Gebiet, aber kann man überhaupt nicht vergleichen mit den Skiliftanlagen in unserem Land. Ich sage nur, irgendwo ist der Zenit erreicht. Der Moretti hat 2015 einmal in Erdl bei der 125-Jahr-Feier, hat er gesagt, hat eine gute Rede gehalten und hat gesagt, wann ist genug genug? Und das ist so ein bisschen ein Schlagwort, glaube ich, das wir uns auch angeeignet haben und das nicht schlecht ist. Ich glaube, was in Tirol an Skiliften vorhanden ist, das ist genug. Wir müssen innerhalb der Grenzen, die das Skigebietsprogramm derzeit vorgegeben hat, da kann weiter, soll weiter modernisiert werden. Aber bitte, wo soll es denn sonst hingehen? Die Skifahrer werden nicht mehr, das steht fest. Die Skifahrer können nicht mehr als, ich weiß nicht, 30 Kilometer am Tag fahren, weil dann sind sie müde. Wir haben super Anlagen und super Gebiete und das soll dabei soll es auch bleiben. Und da werden wir als Alpenverein uns einsetzen. Ich würde sagen, wir sollten uns nicht immer als, oder man sollte uns nicht als Verhinderer, sondern als Bewahrer der Natur, Bewahrer der Alpen darstellen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Öffentlichkeit, nämlich die Bevölkerung, das langsam auch so sieht und von dem abkehrt, dass man immer noch mehr und noch mehr und noch mehr haben möchte. Weil es ist ja ein Rattenschwanz. Wenn man jetzt neue Lifte baut, dann müssen neue Betten gebaut werden, dann kommen noch mehr Leute ins Tal und noch mehr Mobilität und so weiter. Und ich glaube, mit dem vorhandenen Programm, das ihr habt und das wir haben, ist das Auslangen zu finden und damit bin ich auch zufrieden.
Da gibt es ja, weil du angesprochen hast, wie sieht es die Bevölkerung, eine vom WWF in Auftrag gegebene Studie des Marketinstituts mit Zuhilfenahme auch der Uni Innsbruck Ressourcen. Da haben es 1000 Österreicherinnen und Österreicher befragt, wie sie denn den Ausbau von Skigebieten sehen. Und da sprechen sich 90% der 1000 Befragten für einen Baustopp aus. Franz Hörl, du müsstest ja oder arbeitest dann gegen die Leute, die quasi dich bezahlen, im Großen gesehen.
Also haben wir zum allerersten, wenn der WWF Umfragen initiiert, ich hätte gerne die Fragestellung gern gesehen, genauer. Also das ist jetzt für mich sicher nicht repräsentativ. Aber gehen wir mal ein bisschen zu den Fakten. Erstens, das, was der Herr Präsident gesagt hat, in Frankreich gibt es Skigebiete, die sind noch wesentlich größer wie unseren. Keine Frage, Courchevel, Val d'Isère und so weiter. Das ist aber nicht mein Ziel. Gott, dass das auch geklärt ist. Ich fahre gerne nach Courchevel. Ich bin mit meinem Skigebiet in der Zillertal Arena zufrieden. Ich brauch da nicht mehr, weil das reicht auch für normalen Ding. Also das braucht es nicht. Aber reden wir mal von den Fakten. Wir haben Unterschied, da sind wir auch immer unterschiedlicher Meinung. Jetzt habe ich mir es echt mitgenommen. Die Daten stammen von Tirol Atlas, also Bundesamt für Eichen- und Vermessungswesen. Da sind die Pistenflächen bei einer Breite von 35 Meter gerechnet 1% der Landesfläche. Sagst du ja immer 3%, nicht? So, gut. Skigebiete insgesamt nach dem DSSB möglich 4%. Demgegenüber stehen 26% Naturschutzgebiete. Und wenn ich jetzt nachher noch das Ödgebirge dazu rechne, das wird ja auch immer so getan, wie wenn es nur ein Viertel der Schutzgebiete wäre. Nur auch in Gerlos in meiner Gemeinde gibt es die Zillertal Arena und da gibt es den ganzen südlichen Bereich, der angrenzt an das Ruhrgebiet Zillertaler Hauptkamm, das ist sicher 70% oder 80% der Gemeindefläche, das ist unberührte Landschaft, Almen und so weiter. Also wir machen auf einen relativ kleinen, egal ob das jetzt 1 oder 4% sind, aber wir machen auf einem relativ kleinen Bereich unserer Heimat 80% oder 85% der Wertschöpfung, die wir in den Tälern brauchen, damit wir annähernd den Lebensstandard von Innsbruck und Umgebung haben. Und den sollte man uns nicht neiden, bin ich einmal der Meinung.
Und nur zu die 4%, weil das klingt dann immer so klein. Ich habe mir das im Vorfeld ein bisschen angeschaut. Wenn wir sagen, 4% der Fläche wird genutzt, demgegenüber, damit man vielleicht eine Relation hat, nur 11% unserer Landesfläche wird für Siedlungsraum verwendet. Ja. Das heißt, eigentlich ein Drittel der Zonen, wo sich der Mensch in unserem Land bewegt, gehört ja schon dem Tourismus und der Skiindustrie.
Sie fangen jetzt auch wieder bei den 4% an. Ich habe gesagt 1% Pisten. Bei den 4% ist alles dabei, was im Tirol als Skigebiet und
Seilbahnprogramm
möglich wäre. Da ist auch zum Beispiel die Freerider-Partie, die ja überhaupt mit dem Skigebiet nur insofern etwas zu tun haben, dass Freerider sich natürlich von unten nach oben transportieren lassen und dann in der Schwerkraft folgend ins Tal fahren. Nicht? Natürlich auch wilde Pisten und das ganze Gebiet, da ist das alles schon dabei. Das ist ja auch eine riesige Erholungslandschaft. Nicht? Also das zu dem. Und zum Tiroler Skigebiet und Seilbahnprogramm, das finde ich jetzt schon, bemerkenswert. Einer der schärfsten in unserer politischen Landschaft, der G.W. Meyer, war der Hauptverhandler. Ich war damals auch dabei. Ich habe mich damals über einige dieser Formulierungen furchtbar aufgeregt, weil diese eben viel zu viel Spielraum lassen, vielleicht in die andere Richtung. Der G.W. Meyer hat mit dem haben wir dreimal nachverhandelt. Der G.W. Meyer hat dann, nachdem das Tiroler Skigebiets- und Seilbahnprogramm politisch mehr oder weniger schon durch war, den Wehrberg instrumentalisiert, als wie wenn dort ein riesen Skigebiet kommt. Da haben wir jetzt vom Hotel gerade gehört, dass es abgesagt worden ist. Es gibt heute noch nicht, aber vor 4 oder 5 Jahren war auf einmal eine Unterschriftenaktion, mir ist fast vorgekommen, da bricht jetzt die Welt zusammen, Unterschriftenaktionen von einem imaginären Projekt geredet worden, das es gar nicht gibt, das auch bis heute noch nie überhaupt da aufgetaucht ist. Also da wird natürlich auch sehr viel Show gemacht und sehr viel politisches Kleingeld gemacht. Und zum Alpenverein möchte ich schon auch etwas sagen. Der Alpenverein war ja ursprünglich, und dem ist ja Großes zu danken, Weil der Alpenverein war ja eigentlich derjenige, der den Tourismus eigentlich in unsere Berge gebracht hat. Ja. Ausgegangen von den Engländern im vorletzten Jahrhundert, die da angefangen haben. Und wenn ich mir heute die ganzen, zum Beispiel die Zittauer Hütte, die kommen ja aus der Tschechei. Also dieser ganze Bereich, der da entwickelt worden ist, die ganzen Hütten, die kommen ja großenteils aus dem deutschen Bereich. Und die spielen natürlich nach wie vor, gerade was den Sommer betrifft, einen unschätzbaren Wert. Auch die ganze Wegepflegung wird uns ja immer wieder vorgehalten. In meiner Gemeinde tut der Alpenverein nichts, nicht? Das machen wir uns selber nicht, weil der hat nie was gemacht, obwohl die Zittauer Hütte auf der Grenze in Gerlos ist. Nicht? Also wir müssen das leider selber machen, aber natürlich wird da Unglaubliches geleistet und ich finde das auch eine großartige Geschichte, wenn es 670.000 Leute gibt, teilweise in Tschechien, teilweise in der Slowakei, die teilweise natürlich auch wegen der Hubschrauberbergung, gratis Hubschrauberbergung, die man nachher da ein bisschen kritisiert, dass es zu viele Hubschrauber gibt, auch dabei sein. Aber ich finde es das unglaublich, dass so eine riesige Menge an Menschen sich für den Berg, für das Erlebnis, für unsere Heimat eigentlich interessieren. Das ist ja ein unschätzbarer Wert, den man ja auch in der Politik, glaube ich, so auch zu respektieren hat.
Hubschrauberberg und hätte beim ÖMTC auch dabei. Bräuchte den Alpenverein nicht.
Ja, aber ja. Nein, es war nur ein bisschen ein Widerspruch, weil ich höre immer nicht. Ja, ich höre das ja in Wien speziell. In Wien halten sie mir ja dauernd vor, nicht? Was braucht es hier? 15, 16 Hubschrauber? Die Frau Fechter hat mir einmal gesagt, die Hubschrauber können reduziert auf 3, weil Bayern hat auch nicht mehr, nicht? Und wenn ihr glaubt, dass ein verstauchter Holländer Daumen von Gerlos, weil die Zillertaler Straße zu ist, ins Schwarzer Krankenhaus geführt werden muss, dann zahlt euch das selber. Faktum ist, dass wir im Sommer, und das war mir ganz wichtig immer, im Sommer und im Winter, egal ob das ein Holländer, ein Engländer oder ein Holzknecht oder ein Jäger oder ein Melcher ist, dass wir, glaube ich, eins der schnellsten und besten Rettungswesen überhaupt auf der Welt haben. Natürlich auch deshalb, weil wir einen Teil darüber natürlich über die Wertschöpfung des Tourismus finanzieren. Also da ist es natürlich auch ganz wichtig, dass jeder, auch im Sommer, jeder Arbeiter genauso versorgt wird, dass wir das halt ein Gast ist. Und das ist uns, glaube ich, auch über den Tourismus schon auch gelungen. Das muss man schon einmal sagen. Ne?
Ja. Und das, wenn wir bei den Fakten bleiben, weil das finde ich einen wichtigen Punkt von Franz Hörl, die 1-2%, wenn wir uns auf die einigen, ist...
Ne, die sind ja vorhanden. Nicht? Ich meine, die sind ja erschlossen. Und ich habe ja schon eingangs erwähnt, das, was vorhanden ist, das soll gepflegt werden, das soll modernisiert werden. Das ist aber vollkommen ausreichend für die Leute. Weil wenn ich mir anschaue, Lech zum Beispiel... Wart, Lech, Zürs, Stuben, St. Anton ist verbunden. Er hat es davor, ein durchschnittlicher, jetzt nichts gegen die Deutschen, aber auch ein durchschnittlicher Skitourist in einem Tag, davor das gar nicht. Ja, da braucht er mehrere Tage. Und ich weiß schon, die Argumentation ist immer, es braucht noch größere Skigebiete, damit die Leute zu uns kommen. Ich bin selber gern in Oberlech, weil einer meiner besten Freunde dort ein sehr schönes Hotel hat und auch einen Bergbauernhof hat. Ich weiß, wie die Leute einfach zufrieden sind, wenn sie in dieser Landschaft sind. Und da fahren sie 2-3 Stunden Skifahren, dann gehen sie ein bisschen Wellnessen, dann gehen sie ein bisschen wandern, ein bisschen rodeln. Dann kommen sie auch im Sommer. Wichtig, dass wir Ganzjahresbetriebe haben, die auch die Leute, die Mitarbeiter halten, damit einfach hier ein durchgängiger Tourismus entsteht. Wir sind jetzt noch nicht beim Sommer, aber weil der Franz, der uns heute große Rosen bettet sozusagen, ja, das anspricht, der Österreichische Alpenverein, ich sage immer, er ist ein ganz wesentlicher Partner des Tourismus, der Tourismuswirtschaft in Österreich. Wenn es den Alpenverein nicht gäbe, dann würden die Wege über der Waldgrenze nicht betrieben werden können, weil sie nicht gewartet werden. Und deswegen ist es also wichtig, dass es hier auch dieses wanderbare Österreich, das wanderbare Tirol gibt. Und das würde nur mehr im Tal stattfinden, wenn es die alpinen Vereine nicht gäbe. Wir puttern da ein Drittel unseres Vereinsbudgets in die Erhaltung der Wege und der Hütten hinein. Und für jeden Mann, für jeden Österreicher, Deutschen, Holländer sind die Wege frei begehbar und das ist auch ein wichtiger Wert in unserem Land, dass diese Wegefreiheit und auch das unentgeltliche Begehen, die Betretung möglich ist. Aber mit den 2%, weil du das ansprichst, das ist so und das akzeptieren wir auch, aber mehr brauchen wir nicht. Und das ist unser Credo und ich würde mir wünschen, ich kann mich erinnern, vor 2-3 Jahren sind wir mal zusammengesessen bei dir im Büro, wo wir gesprochen haben, sagt uns die Projekte für die nächsten 10 Jahre, dann reden wir drüber und dann können wir schauen, welche Projekte wir außer Streit stellen können und über welche Projekte wir diskutieren.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
Dazu ist es leider bis heute nicht gekommen. Vielleicht ist diese Besprechung heute wieder Anlass dazu, dass wir hier eventuell einen Konsens finden, um zumindest darüber reden zu können. Das wäre mir wichtig. Ich bin jemand, der gerne mit den Leuten redet, damit man auch schaut, ob man irgendwo eine Lösung zusammenbringt. Weil es hat nichts, keinen Sinn, wenn wir uns über die Zeitung oder über das Fernsehen irgendwelche Garstigkeiten austauschen. Ich glaube, dafür sind wir beide schon alt genug. Entschuldige bitte, aber es ist so, dass wir da vernünftig miteinander reden können. Und das ist also auch mein Ziel. Und ich meine, der Alpenverein, der den Vertrauensindex vor 2 Jahren weitaus die Nummer 1 mit 86% gewonnen hat, sozusagen, das ist eben auch ein Ausfluss unserer Vereinspolitik, die einfach ausgewogen ist und wo wir also versuchen, auch niemanden total vor den Kopf zu stoßen, aber immer auch die eigene Meinung doch zu bewahren und diese zu verteidigen.
Ein konkretes Angebot einer gemeinsamen Besprechung. Was wären dafür, ich will diesen Gesprächen nicht vorpreschen, was wären so Projekte aus Ihrer Sicht, wo Sie sagen, da müssen wir, da sollen wir erweitern? Wo es eben nicht kein
glaube,
genug
Ich glaube, das passiert ja jetzt dann automatisch. Wir laufen irgendwann auf eine Landtagswahl zu. Dieses Tiroler Skigebiet- und Seilbahnprogramm gilt derzeit einmal bis Dezember 2024. Bewusst aus der Landtagswahl herausgenommen, weil die Diskussion muss ja jetzt nicht unbedingt sein. Also ich glaube, wird sicher kein Fehler sein, dass man sich in nächster Zeit auch mal laufend dann Gedanken macht, weil man muss ja irgendwann im Jahr 24 dann auch wissen, wie geht's oder im 23er Jahr im Herbst, wie geht's dann irgendwann weiter. Nicht? Das ist sicher sinnvoll, dass man das macht. Zum Alpenverein noch ein Punkt, vielleicht schon auch noch, nachdem der Sommer ja wieder viel, viel wichtiger wird, auch im Tourismus, Gott sei Dank. Ne? Die Seilbahnwirtschaft leistet da ja auch einiges. Wir haben ja inzwischen, glaube ich, 12% von 1,5 Milliarden Umsatz im Sommer durch die ganzen Aktivitäten. Darf man natürlich auch nicht unterschätzen, dass der Alpenverein natürlich auch eine Pressure-Group ist gegenüber der Politik und deswegen kann man ja 5, 6 Millionen Euro auch aus den öffentlichen Budgets wo der Alpenverein dann einen Teil kriegt, nicht alles, aber einen Teil kriegt. Und ich glaube, das ist ja ganz wichtig, weil natürlich mit der Größe und der Power des Alpenvereins ist man da in der Politik dann auch sehr erfolgreich und das hat ja auch bis jetzt immer funktioniert, sowohl als Landes- wie auch auf Bundesebene. Aber zu Lech noch dazu, weil man Lech wirklich ein Anliegen ist. Ich war ja 1900, ich glaube, jetzt kann man eh gar nicht mehr erzählen, ich war 77, war ich in Zürich als Jungkoch tätig im Lorünser und damals habe ich eigentlich, habe ich das Feeling für Skigebiete gekriegt, weil damals hat es den Weißen Ring gegeben, das war für mich das absolute Vorbild. Also, dass man von Lech über den Rüffikopf oder wie der heißt, da nach Zürs fahren kann und dann übers Matloch wieder hinten zurück. Und so weiter. Ich bin dann 30 Jahre später als Seilbahnobmann, ich glaube 2011, wieder bei meinem Freund Michi Mannhardt einmal übernachtet und bin Skifahren gegangen. Ich war entsetzt. Ich war echt entsetzt. Ich habe die meisten Anlagen noch gekannt, 30 Jahre vorher. Also da ist viel Geld ausgezogen worden. Nicht? Inzwischen hat man ja wieder viel getan. Nicht? Aber jetzt nur das herzunehmen. Wer profitiert am meisten von diesen Zusammenschlüssen? Es war sicher Wart. Das profitiert hat, und deswegen hat sich der Michi Mannhardt ja so schwer getan, diese Kabinenbahn zu bauen. Es ist natürlich auch für die Lecher Gäste günstig, aber natürlich Wart hat am meisten profitiert. Und bei St. Anton, jetzt sind wir wieder in einem konträren Projekt, nämlich St. Anton Krappel, nicht? Rendl Krappel, nicht? Da sieht man jetzt eigentlich, ob der Altberg das jetzt hat oder nicht. Das ist meiner Meinung nach vernachlässigungswert. Aus Sicht von St. Anton, aus Sicht von Lech. Aber für Krappel ist die Katastrophe, nicht? Schaut euch ein Skigebiet in Krappel an, wie das jetzt beieinander ist und wie die jetzt aneinander gerufen, dass sie einigermaßen vielleicht nur zusammenbringen, dass sich Ischl daran beteiligt, dass da Eigenkapital oder irgendwas reinkommt. Also diese Verbindung wäre für Krappel ja viel wichtiger gewesen und deswegen waren wir damals auf das Gutachten der Frau Universitätsprofessor Pröbstl, die inzwischen ja schon wieder ganz gute Sachen gesagt hat, nicht? Da können wir auch noch drauf kommen, nicht? In der Süddeutschen Zeitung gibt es da gerade ein Interview, hat mir selber sehr, 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 sehr Ding, aber die hat sich damals angemaßt zu sagen, es das bringt für Kappel nichts. Also völlig falsche Fehleinschätzung. Was ich noch sagen will, ist, diese Vergrößerung von Skigebieten bringt ja meistens dem schwächeren Partner was. Das gilt im Übrigen auch für Pitztal-Ötztal, aber darüber will ich heute eh gar nicht reden. Das Projekt gibt es momentan nicht, das ist zurückgezogen. Aber das Pitztal würde wesentlich größer profitieren davon, als wir das zum Beispiel das Ötztal hat, weil im Ötztal, glaube ich, auch, die haben Skigebiet sowohl in Obergurgl wie auch in Sölden ein Angebot, was man weltweit suchen muss. Im Übrigen reden wir beim Arlberg auf dem größten Skigebiet in Österreich. Also,
ne? Das finde ich spannend, weil Sie Kappel St. Anton ansprechen. Das ist ja nicht nur ein Gutachten, das ist ein Spruch des Bundesverwaltungsgerichts. Ich habe mir das nämlich im Detail angeschaut, jetzt in Vorbereitung des Gesprächs, und habe mich einmal interessiert, wie begründet das die oberste juristische Stelle, weil es dann immer heißt, die Naturschützer sind dagegen. Na, die sagen beispielsweise, ohne Zusammenschluss, also den es ja jetzt nicht gibt, hatte Kappel ein Nächtigungsplus von 5,1%. Da ist man unter den Top 50 auf Platz 22. Das ist für eine Tourismusgemeinde ein super Plus, ohne Zusammenschluss. Eine wesentliche Verbesserung für die Belange des Fremdenverkehrs der Region sind mit diesem Projekt nicht zu erwarten. Also das oberste Bundesverwaltungsgericht sagt, Kappel geht's gut, die brauchen das nicht. Im Gegenteil, die sollen darauf bauen, dass sie ihren natürlichen Charme, ihre authentische Bergdorfkulisse bewahren.
Das ist typisch.
Also,
abgesehen davon, dass man natürlich halt Gericht nicht kritisieren darf, ne? Weil die Gerichtsbarkeit, das ist mir aus anderen Bereichen, ist in Österreich ja sakrosankt. Nicht?
Aber
ich glaube, der Herr Rechtsanwalt Dr. Elmar Körer könnte wahrscheinlich auch ein paar Dinge sagen. Ich frage mich zum Beispiel, warum der Landesverwaltungsgerichtshof bei der Zillertaler Straße 8 Monate für ein Urteil braucht. Aber das darf man ja nicht kritisieren, in Österreich ist ja sakrosankt.
Sie haben ja Rechtsmittel. Nein, Sie können einen Einspruch erheben.
Nein. Ich habe gar kein Rechtsmittel. Wenn, dann hätten das die Betreiber machen müssen. Ja. Und das Thema ist akzeptiert worden, weil es eben auch die Arlberger Bergbahn war, weil ich gesagt habe, okay, mein Gott, Walter, wir sind eh groß genug, nicht? War schön gewesen, wenn wir es gemacht hätten. Aber dieser Spruch resultiert ja auf den Sachverständigen, Universitätsprofessorin Pröbstl.
Die hoch angesehen ist.
Ja, die ist hoch angesehen. Ja, die Frau ist hoch angesehen. Bei mir inzwischen auch wieder, nicht? Nein, das war jetzt ein Scherz. Nein, aber die Frau Pröbstl ist ja in ihrem Fachgebiet unbestritten. Nur vom Tourismus. Sie hat da touristische Aussagen gemacht, die einfach nicht stimmen. Sonst soll jemand hinfahren, ganz objektiv einfach hinfahren und sich das anschauen, was sich die letzten Jahre in Kappel entwickelt hat. Weil die waren nämlich die gewesen, die am meisten profitiert hätten von dem Zusammenschluss.
Gut, aber vielleicht darf ich dazu Folgendes sagen. Es ist ja nicht notwendig, glaube ich, dass man, oder sagen wir mal, manchmal ist es vielleicht gescheiter, wenn man einen Schritt zurück macht. Ich meine, wir haben ja einige Beispiele. Ja. Wir haben die Rauthütte in der Leutasch. Das war ein kleines Skigebiet. Das war finanziell nicht mehr tragbar. Das ist aufgelassen worden. Da rennen jetzt hunderte Tourengeher am Tag hinauf. Der hat oben ein super Geschäft. Es gibt eine Rodelbahn. Alle sind happy. Es gibt den Sattelberg. Das Gleiche. Da geht halb Innsbruck, Wipptal, alle gehen auf den Sattelberg. Ein tolles Gasthaus oben mit zum Übernachten Möglichkeit und so weiter. Dobratsch bei Villach.
Fürstalmig, alles.
Ja, Dobratsch bei Villach war ein Skigebiet, das vor dem Ausstand, wo man überlegt hat, ob man neu beschneit, neue Lifte und so weiter. Wir haben jetzt 150.000 Besucher im Jahr, die auf den Dobratsch gehen im Winter mit den Fellen, mit den Schneeschuhen, im Sommer wandern. Das ist das beste Beispiel dafür, dass es eben manche Lifte, dass ein Umdenken stattfinden sollte, dass bei manchen Liften eben vielleicht eine andere Ausrichtung auch möglich ist. Wenn ich jetzt die Bergsteigerdörfer, weil ich jetzt erst das Buch dem Franz übergeben habe, zitieren darf, die Bergsteigerdörfer, die sind ja dort, wo Tourismus findet dort statt, wo es keinen Tourismus gibt oder so irgendwie. So ähnlich hast du es einmal gesagt.
Jetzt habe ich sogar noch härter gesagt.
Oder noch härter, gesagt, der sanfte Tourismus, glaube ich, ist der Tod des Tourismus.
Ist der Tod des Tourismus. Gut, das finde ich einfach, ich meine, da möchte ich gerne generell sagen, Franz, manchmal, glaube ich, würde ich dir...
Lange her.
Ja.
Ist lange her.
Da, manchmal würde ich dir einfach bitten,
nicht
solche Aussprüche zu machen, weil das einfach bei den Leuten nicht gut ankommt.
Ja, ist ja klar.
Und ich meine, du bist ja ein Politiker,
ich krieg's
du bist ein Tourismussprecher, du redest ja nicht nur für die Kabel und für die Gondeln und für die Seilbahnen, sondern für die Menschen. Und wenn man hört, auch wenn der WWF dieses da in Auftrag gegeben hat, da wird schon was dran sein, wird schon eine Wahrheit dabei sein, dass die Leute einfach auch ein bisschen in die andere Richtung inzwischen gehen. Und ich glaube auch, wie man in den Wald hineinruft, so halt es heraus. Man muss auch, glaube ich, auch gegenüber der Öffentlichkeit manchmal ein bisschen einen Schritt zurück machen und auch in seiner Rhetorik, ohne dass ich dich jetzt belehren will, das steht mir überhaupt nicht zu, aber manchmal denke ich mir, das wäre jetzt gescheit gewesen, wenn er das jetzt nicht gesagt hätte. Das betrifft jetzt nicht nur dich, das betrifft vielleicht mich auch und viele andere. Manchmal ist es, glaube ich, ein bisschen besser, wenn man ein bisschen einen Schritt zurück macht, um nicht alles so pointiert zu bringen.
Keine Frage, Kritik ist immer erlaubt, bei mir ganz besonders. Ich kriege das ja nachher über E-Mail und so weiter. Da gibt es ja ausreichend Gelegenheit, wenn wieder irgendeiner pointiert auftritt, dass man nachher entsprechende Dinge zu bewerten. Die Aussage, glaube ich, ist ewig alt. Da glaube ich, war ich noch nicht einmal Tourismussprecher, das erste Mal. Zwischendurch war ich es einmal ewig dann immer. Also das ist ewig alt. Und nochmal gesagt, volle Wertschätzung für diese charmante, aber halt kleine Ecke, das wir da auch haben. Aber zu den Skigebieten, natürlich ist das so. Nicht? Natürlich, wenn ein Projekt nicht geht, geht es nicht. Fertig. Wenn ich heute sehe, was für einen wissenschaftlichen Aufwand wir zum Teil betreiben, damit wir überhaupt einen Sessel bauen, auch innerhalb der Skigebiete, kriegen 250.000, 300.000 Euro an Sachverständigengutachten, an Werken dazu. Ich weiß auch nicht, was wir da alles noch dazu brauchen, damit wir eine Genehmigung kriegen. Das ist halt Standard. Also wir haben da wirklich den Großteil der Wissenschaften in diesen Verfahren ja auch eingebunden. Und wenn ein Projekt nicht geht, dann muss man sich andere Alternativen überlegen. Und die genannten Projekte stimmen. Ich habe ja selber in Gerlos auch ein Skigebiet abgetragen, weil es eben ein kleines, isoliertes Skigebiet war. Und ich habe dort alles probiert, was viele andere auch getan haben. Wir haben gemeint, wir haben ja dort die Kinderskischule aufgetan. Wenn wir dort die Kinder spezialisieren hinauf, und wenn wir das dort machen, dann haben wir das elegant gelöst und so weiter. Das funktioniert alles nicht. Der Gast will dorthin, wo das große Skigebiet ist, weil er das Gefühl hat, er kriegt mit der Tageskarte bei anderen weniger. Der Gast will auch seine Kinder dort haben. Der will auch alle halben Stunden mal nachschauen, was die Kinder tun und so weiter. Kannst du alles vergessen. Es gibt eben nur zwei Möglichkeiten. Entweder du hängst die Skigebiete halbwegs an ein Skigebiet dran, damit es insgesamt dann ein attraktives ist. Oder du kannst es früher oder später zusperren. Oder du überlegst dir, für den Sommer, das sind sie jetzt gerade in Niederösterreich, glaube ich, da der Kollege Redl ist da sehr fleißig dran, dass man einfach aus dem dann ein Gesamterlebnis macht für die Großstadt Wien, dass man sagt, okay, wir machen so ein ganzes Jahreserlebnis mit irgendwelchen, mit Mountainbiken und mit dem ganzen anderen auch. Da gehört natürlich auch der Grundeigentümer dazu, weil das funktioniert ja in Österreich auch nicht überall. Da gibt es ja auch große Interessenskonflikte. Aber natürlich ist es so, je größer die Skigebiete werden und je komfortabler die werden, und wir sind ja im internationalen Wettbewerb, das darf man nie vergessen, desto schwerer tun sich solche, die zurückbleiben. Das ist halt auch eine wirtschaftliche Entwicklung. Und das gibt natürlich Berge, die sind nachher gefragt als Tourengebiet. Ich hätte zum Beispiel bei der Fürstalm, die habe ich 2005 abgerissen, da habe ich damals vorgeschlagen, nehmen wir die Skiabfahrt her, ich musste die Skiabfahrt ja wieder aufforsten, weil ich dafür eine Rodungsgenehmigung gehabt habe, und habe gesagt, lassen wir die halbe Skiabfahrt offen, machen wir die als Tourenaufstieg. Damals war der Parkplatz da, eine große Brücke war da, wir hätten ein Pistengerät zur Verfügung gestellt, hätten einmal in der Woche das Ganze gewalzt, weil die meisten Tourengeher kennen eh nicht gescheit Ski. Entschuldigung, das war jetzt wieder so eine Pauschalaussage. Also viele der Tourengeher sind froh, wenn die Skiabfahrt dann doch ein bisschen, wenn zumindest einmal in der Woche präpariert wäre, wären viele froh, nicht die echten Tourengeher, aber viele wären froh. Ich bin damals nicht durchgekommen. Bei uns der Tourismusverband war nicht der Meinung, das sollte man machen. Ich habe gesagt, hänge unten eine Tafel hin, schreibe auf, die Gemeinde Gerlos stellt Ihnen diese Piste da zur Verfügung, und hätte uns gar nicht so viel Geld gekostet. Es wäre mehr Aufwand gewesen bei der Aufforstung, weil es ist natürlich einfacher, eine Skiabfahrt unten zusperren, oben zusperren, als wenn ich die Skiabfahrt so machen muss, dass ich dann eben eine Aufstiegstour habe. Das hätte ich 2005 so gemacht. Ich glaube, das war der Renner. Momentan gehen da viele auf die Tour. Aber ich habe die Skibrücken zurückbauen müssen. Jetzt kann ich mit einem Pischenraupen nichts mehr tun. Also ich glaube das schon, der Sattelberg, und das sind ja auch gute Beispiele. Nur das hat jetzt auch wieder mit dem sogenannten Massentourismus nichts zu tun. Und das, jetzt kommen wir wieder auf die Frau Pröbstl zurück, Süddeutsche Zeitung, vor 14 Tagen. Nicht? Da hat die Frau Universitätsprofessorin festgestellt, dass der Tourengeher natürlich auch 60% unserer Landschaft in Anspruch nehmen. damit, was Wildlebensräume, was Aufforstungsflächen betrifft und, natürlich enorme Interessenskonflikte hervorrufen. Aber da auf das Thema kommen wir sicher noch. Während der Massentourismus das auf die 1-2% der Fläche auch konzentriert. Und im Winter ist es ja wirklich so, nicht? Ich habe einen Wanderweg, der geräumt ist, daneben kann er nicht gut wandern gehen. Ne? Ich habe eine Langlaufloipe, die irgendwo hinführt, daneben langlaufen geht auch nicht und ich habe irgendwo eine Skipiste. Das heißt, ich habe dann wirklich 95% der Gäste, die dort in der Region für Wohlstand sorgen, die habe ich konzentriert auf eine kleine Fläche. Und ich glaube, das sollte man schon auch immer wieder
vielleicht sehen. Darf ich dazu?
Gleittouren gehen, oder?
Ja, dass ich gleich darauf antworten bitte, darf. Also da, wo jetzt die Skilifte sind, sind die Leute früher ohne Skilifte aufgestiegen und abgefahren. Jetzt gibt es die Skilifte, also können sie dort nicht mehr Touren gehen, also suchen sie sich neue Ziele. Der Alpenverein tragt dazu bei, dass auch hier eine gewisse Lenkung stattfindet. Eine Skitourenlenkung. Wir haben einige Projekte, zum Beispiel im Sellrhein, wo einfach auch bestehende, übliche Abfahrten sozusagen aufgeforstet worden sind und hier eine gewisse Kanalisierung stattgefunden hat. Zum Beispiel auf der Schöntalspitz kann ich mich erinnern, oder im Wipptal, wo es also auch eine entsprechende Abfahrt gibt auf die Ottenspitze, wo einfach gemeinsam mit dem Forst, mit dem Wald, also mit den Jägern, mit den Gemeinden Projekte entwickelt worden sind. Wir versuchen, die Wildruhezonen und diese Zonen in unserer Alpenverein aktiv App anzuzeigen, sodass die Leute wissen, okay, hier ist eine Wildruhezone, hier kann ich nicht gehen und hier kann ich nicht fahren. Also wir tun da was, um also hier auch dieses Thema zu bearbeiten. Und was jetzt das Pistentourengehen betrifft, also ich würde mal sagen, der Vorwurf, dass die Pistentouren oder dass die Tourengeher schlechte Skifahrer sind. Das ist natürlich nicht der Fall.
Nein, eh nicht. Aber es gibt Tourengehern, die sogenannten Pistentourengeher, die anfangen, denen ist am Schluss eine zerfahrene Piste wahrscheinlich.
Ja. Ich sage ja immer, wir im Alpenverein, also wenn ich jetzt einen Fußballverein habe, dann geht es nur um Fußball. Beim Alpenverein bin ich ein Naturschutzverein, ich bin ein Bergsteigerverein, ich bin ein Ausbildungsverein, ich bin die größte Jugendorganisation, wir sind der größte Beherbergungsbetrieb Österreichs, wir haben die 230 Hütten und. Und wir müssen uns überall, und das weiß ich als Präsident besonders, auf einem sehr schmalen Grat bewegen, wo man in die rechte und auf die linke Seite runterfallen kann. Und da einen guten Mittelweg zu finden, ist schwierig. Wir wollen einerseits, dass die Leute Skifahren gehen und Skitouren gehen, wissen aber, dass sie im Gelände manchmal wegen zu wenig Ausbildung, jetzt Corona haben wir keine Kurse machen können, einfach lawinentechnisch noch nicht fit sind, deswegen gehen sie auf der Piste. Andererseits sind wir in einem gewissen Konflikt mit den Skiliften. Aber ich möchte damit zum Ausdruck bringen, wir tun uns da manchmal schwer, auch den Weg zu finden, aber ich glaube, es gelingt uns sehr gut, diesen richtigen Weg zu finden.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
Und dieses Pistentourengehen, das ist einfach nicht mehr wegzudiskutieren. Das ist ein Phänomen. Die einen gehen, weil sie einfach nicht in der Lage sind, im freien Gelände zu gehen. Die anderen gehen, weil sie fit sein wollen, weil sie schnell nach dem Dienst auf die Mutteralm oder auf den Batschakofl oder wo auch immer hinaufgehen. Und dass da ein gewisses Konfliktpotenzial besteht, das steht fest. Und wir sind aber auch immer im stetigen Austausch, auch mit den Seilbahnen und mit den einzelnen Betrieben, um hier Lösungen zu erarbeiten. In Oberösterreich gibt es lokale Lösungen und bei uns wird also das auch, über früher oder später wird man da sicher gute Lösungen finden, sodass alle damit zufrieden sind.
Da kann ich sogar die Basecamp-Folge 003 empfehlen. Da haben wir Skigebietsbetreiber und jene gehabt, die quasi für die Touren-Community versuchen, Lösungen zu entwickeln.
Ja.
Ein Punkt noch, den ich nämlich spannend finde.
Darf ich gerade was dazu sagen? Also diese Bergwelt, wie heißt das nochmal
genau? Bergwelt miteinander.
Bergwelt miteinander beleben, nicht? Oder erleben, nicht? Bergwelt Tirol miteinander erleben. Genau. Da sind wir auch dabei. Wir waren jetzt vielleicht nicht immer ganz so fleißig von Sitzungsteilnehmern, nicht? weil es ja doch sehr, wie sagt man da, es hätte schärfere gegeben, als wir zum Beispiel das Salzburger Modell oder das Vorarlberger Modell. Ja. Aber sei wichtig ist, dass geredet wird. Und ich sage ja, das ist ja kein Widerspruch. Ich finde, ein Tourengeher ist ein potenzieller Kunde für einen Skilift und umgekehrt auch. Solange Leute Bretter an den Füßen haben, ist es ja eher ein gemeinsames Publikum. Und ich darf einmal sagen, dass 95% der Tourengeher eh Leute sind, die sehr verständig sind, die eigentlich die Natur genießen wollen und einfach einen Sport betreiben wollen. Aber leider Gottes sind es halt auch wieder 5%, die sich halt nichts scheren. Und etwas stimmt natürlich schon. Sie haben den normalen Tourengeher, auf den hat sich die Frau Pröbschl bezogen, dass sie sagen, die brauchen 60% der Landschaft einfach für sich, nicht? Das hat sie gesagt, nicht? Ich sag's nur nicht. Und dann hast du aber nachher den Skitourengeher, der auf der Skipiste ist. Und da entsteht schon manchmal ein Eindruck, dass man da glaubt, das ist ein gratis Fitnesscenter und vergisst, dass dahinter ein Skiliftbetreiber ist, der natürlich gewisse Auflagen zu erfüllen hat, der die Kundenwünsche seiner Liftkarten zahlenden Gäste, die anderen zahlen ja auch zum Teil, dieser Gäste irgendwie erfüllen muss. Und vor allen Dingen in der Nacht, und das ist eigentlich schon eine Tragödie, dass sich das immer noch nicht herumgesprochen hat, wie gefährlich die ganze Situation mit diesen Seilwinden ist. Wenn man eigentlich nachher sieht, meistens ja, wenn Alkohol nachher auch noch im Spiel ist auf der Berghütte, gerade der Vorfall letztes Jahr oder vor zwei Jahren da in Oberperfus, wie aggressiv da teilweise gearbeitet wird. Wobei ja die Pischenraupenfahrer und die eigentlich ja nur wollen, dass sie den Menschen schützen. Weil noch einmal, diese Seile haben eine Spannkraft, die haben die Möglichkeit, einen Menschen in der Mitte auseinanderzuschneiden. Und wenn man dann nachher sagt, die Piste ist gesperrt, dann appelliere ich einfach auch an jeden, dass das nicht eine mutwillige und bösartige Aktion der Seilbahngesellschaft ist, sondern das dient zum Schutz derer, die dort aufkehren. Aber großer Motto, glaube ich, wird man das mit Reden, glaube ich, schon irgendwie in die Reihe bringen. Und der Professor Schnitzer hat ja da auch eine Studie gemacht, das kümmern sich ja da viele an der Universität. Der sagt allerdings nicht, dass 63% der Befragten bestätigen, mindestens dreimal wöchentlich körperlich tätig zu sein, also großartige Sportler. Über 90% reisen zum Ausgangspunkt mit dem Auto an. Das ist natürlich auch ein Thema, nicht? Parkplätze und so weiter. Bei mir in Gerlos nicht, könnt jeder herzlich willkommen. Aber natürlich in der Achsamkeit oder da schon eher. Aber das ist nicht mehr schon, da besteht dringender Handlungsbedarf. Nur 21% kennen die Verhaltens- und Sicherheitsregeln. Also ich glaube, da hätte man noch relativ viel Luft nach oben. Insgesamt, glaube ich, ist das natürlich richtig. Das ist nicht wegzudenken. Das wissen auch, das weiß auch jeder Seilbahnbetreiber. Und jetzt muss man halt schauen, wie man miteinander auskommt und wie man das irgendwie in die Reihe bringt.
Ich glaube, die Rücksicht füreinander und das Verständnis füreinander ist da mal die Grundlage dafür. Was ich aber noch spannend finde, ist, wenn Sie quasi gegenüberstellen, ich konzentriere die Belastung Skitourismus auf wenig Fläche und habe dann den Tourengeher auf großer Fläche. Demgegenüber steht natürlich, dass ich für diese Konzentration des Skitourismus einen unglaublichen Energieaufwand leisten muss. Ich habe mir die Zahlen einmal hergeschaut. In Tirol allein für die Beschneiung gehen 90 Gigawattstunden Strom drauf. Das ist ein Drittel des Jahresbedarfs von Swarovski. Da gehen 16 Millionen Kubikmeter Wasser drauf. Das braucht Innsbruck, Kufstein, Delfs und Schwarz in einem Jahr. Das heißt, der Energieaufwand, um dieses Erlebnis zu ermöglichen, ist ja ungleich höher.
Das ist jetzt ein aufgelegter Elfer für mich.
Da bin ich jetzt gespannt.
Weil Sie Swarovski genannt haben, ne? Der größte Energieverbraucher in Tirol ist die Biochemie. Ich bin gebeten worden, das nicht mehr zu sagen. Aus diesen Kreisen. Aber alle österreichischen Schneekanonen und alle österreichischen Skigebiete, und man nehme einmal die Wertschöpfung her, was das für eine Bedeutung für Österreich hat, brauchen weniger Energie wie die Biochemie. Und zwar oft gelegt, da glaube ich noch einmal um ein Drittel weiter hinten. Das heißt, wenn ich alles Österreich hernehme, dann ist die Energie, die wir brauchen, kleine Nebenbemerkung, die bei uns erzeugt wird, weil im Zillertal zum Beispiel erzeugt der Verbund in unseren Heimatgemeinden ungefähr die siebenfache Menge des Zillertales, was das Zillertal Strom braucht. Wir erzeugen im Zillertal fast so viel Strom, ich glaube, ein Großteil des Stroms, den Tirol braucht. Aber siebenmal so viel wie das Zillertal. So, und die, natürlich klingt das brutal viel, nicht? Erstens brauchen wir es nur in 10 Tagen oder 15 Tagen. Aufs ganze Jahr gerechnet ist das dann überhaupt nicht mehr so viel. Wie gesagt, es ist weniger wie der größte Industriebetrieb in Tirol.
Ich muss mir nicht mit den größten vergleichen. Dann vergleichen wir sie mit den größten. Die 90 Gigawattstunden sind ja extrem viel und es wird ja immer mehr. 70% der Pistenkilometer müssen beschneien oder werden beschneit.
Tirol.
Das wird ja, das wird
Tirol
ja nicht
sind
weniger.
Schon 6%, bin ich der Meinung.
Ja, das wird ja nicht weniger.
Das wird ja immer mehr, nicht?
Genau. diese Energieaufwand ist schon
das extrem. Das wird ja kaum mehr, nicht? Aber da kommen wir zum nächsten Thema. Wir wollten ja über die Pandemie noch reden, nicht? Nein, das wird ja nicht mehr so wesentlich mehr. Also noch einmal. Alle österreichischen Seilbahnen, ich kann jetzt nicht auf Gigawatt-Ding eingehen, aber da müsst ihr mir jetzt die Zahlen holen und müssen wir mal schauen, was wird denn bei uns produziert. Die nächste Mär, die erzählt wird, dass wir so viel Wasser verbrauchen. Nicht? Ja. Riesige Städte werden herbeigeführt und dann heißt es, und die brauchen so viel Wasser. Ist euch schon mal aufgefallen, dass bei keinem Kraftwerk, bei keinem Laufkraftwerk, bei keinem Kraftwerk, der Diwag, der Verbund und so weiter, jemals darüber nachgedacht worden ist, dass das ein Wasserverbrauch ist? Das Wasser rinnt durch die Turbine und mit der Energie des Wassers wird Strom erzeugt. Und wir nehmen das gleiche Wasser in der Schneekanone, machen Schnee und geben es zeitverzögert wieder ab. Also das ist ja, wir verbrauchen ja kein Wasser. Wir versetzen das Wasser in Wasser und Luft und sonst nichts. Nicht? Das hat ja auch der Alpenverein zum Teil mit durchgesetzt. Gott sei Dank ist das so. Ich war ja früher auch einmal Anhänger, dass man da ein bisschen Nachhilfe macht. Nicht? Snowmax zum Beispiel gibt es ja überall auf der ganzen Welt.
Zusatzprodukte.
Auch ich bin vom Saulus zum Paulus geworden. Nicht? Ich bin halt froh, dass wir diese Diskussion nicht haben. Wir haben das auch die letzten 15 Jahre dann auch vehement verteidigt. Aber noch einmal, wir verbrauchen das Wasser nicht. Das Wasser verschwindet ja nicht. Es gibt eine Verdunstung, aber die gibt es ja auch im natürlichen Gewässer. Wenn ich heute einen Stausee habe, wie den Tulas Boden, oder wenn ich einen normalen See habe, wie den Bodensee, habe ich auch eine Wasserverdunstung. Und mehr habe ich dort auch nicht. Und das Wasser rinnt ja im Frühjahr oder wenn bei der Ausabbruch nachher trotzdem wieder gleich hoch. Im Gegenteil, wir nehmen sogar die Spitzen noch.
Das klingt ja sehr idyllisch. Man muss einen Speicherteil errichten. Man braucht ja viele, viele Kilometer an Leitung. Man braucht extrem viel Energie, das Wasser da raufzupumpen und so weiter.
Es ist unbestritten. Es ist unbestritten, ja. dass Skigebiete ein großer Ressourcenverbraucher sind. Das ist unbestritten. Das fängt mit dem Wasser an, das fängt mit dem Strom an. Ich habe es ein bisschen aufgeschrieben. 1500 Kilometer Wasserleitungen, 18.000 Hydranten, 6.400 Schneekanonen und Lanzen, 1.000 Pistengeräte, 14 Millionen Kubikmeter Wasser werden verbraucht. Das ist
eben, verbraucht?
Ja, weil sie gebraucht werden, um den Schnee zu produzieren. Trotzdem, das ist nicht mehr da. Und da kann man jetzt drüber reden, wie man will. Das ist so, ich sage, das, was vorhanden ist, das wird jetzt so sein, aber noch mehr, und das braucht man nicht. Und bin jetzt immer wieder bei dem, was wir am Anfang gesagt haben, inzwischen auch, weil du angesprochen hast, die Rechtsprechung dazu St. Anton Kappel, wir haben inzwischen weitere Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofs. Ich glaube, dass die Rechtsprechung inzwischen auch in diese Richtung geht, sodass Pitztal, Ötztal aus meiner Sicht sicherlich nicht mehr bewilligungsfähig ist. Da bin ich überzeugt davon, weil einfach der Interessensausgleich, der von der Justiz vorzunehmen ist, einerseits Naturschutz, andererseits öffentliches Interesse für die Seilbahnwirtschaft, der geht meines Erachtens in den allermeisten Fällen zugunsten des Naturschutzes aus, weil Hochsonnberg, das war eine Entscheidung in Salzburg, ist gesagt worden, dass hier diese Entscheidung nur dann zugunsten der Skilifte ausgehen kann, wenn ohne diesen Lift die Existenz dieses Betriebes gefährdet wäre. Und jetzt braucht mir niemand erzählen, dass die Pitztaler und auch die Ötztaler Seilbahn GmbH und Co. KG oder wie sie auch heißen, in ihrem Betrieb gefährdet werden, wenn sie nicht zusammengeschlossen werden. Und das beste Beispiel, jetzt immer wieder beim Skigebietsprogramm, dass das einfach ein Maschall hat, dieses ganze Gesetz. Wir haben dort 64 Hektar neue Pisten, die gebaut werden sollten. Wir haben ein Volumen von, ich glaube, 130 Millionen Euro, die dort gebaut werden müssen. Es muss irgendeine Bergkante auch ein bisschen abgesprengt werden. Tausende Kubikmeter Fels muss weggeschafft werden. Das ist natürlich eine Neuerschließung. Es ist nur nach dem Gesetz keine, weil eben das Gesetz das so geschickt formuliert hat. Und da steht auch drinnen, bestehende Gletschergebiete können unter gewissen Umständen zusammengelegt werden. Das ist für mich eine Anlassgesetzgebung, die das Land Tirol, und weil du den Gäbi Meier angesprochen hast, da haben halt die Grünen in meinen Augen versagt, indem sie sich halt nicht durchgesetzt haben gegen ihren großen Partner und halt geschluckt haben. Und deswegen ist dieses Gesetz oder diese Verordnung, das ist ja kein Gesetz, sondern eine Verordnung, so formuliert worden.
Also Herr Präsident, mit Verlaub nicht. Ich kenne überhaupt keinen Rechtsanwalt, dem ein Gesetz passt. Oder der sagt, das ist jetzt ein gutes Gesetz oder das ist fehlerfrei, das Gesetz. Kenne keinen Rechtsanwalt. Und wenn man vier fragt, dann hat man eh meistens fünf Meinungen.
Ja, genau, das stimmt.
Also das, ich will das jetzt nicht abwerten sagen, aber ja. Ich sage das jetzt nur. Ja. Die Rechtsprechung ist so, wie sie ist, keine Frage. Das Projekt Pitztal-Ötztal ist zurückgezogen worden. Noch einmal, Es wird nicht an der Pitzteler Gletscherbahn und schon überhaupt nicht in Sölden am Skigebiet scheitern. Nur, das Problem ist ja anders. Daran hängt ja die ganze Auslastung der Hotels und der ganzen Tourismusbetriebe im Pitztal beispielsweise. Das Ötztal wird da, die sind eh gut ausgestattet, die sind eh super aufgestellt. Nicht? Eine der tollsten Regionen überhaupt, die wir auf der Welt haben, was den Vielfalt des Angebotes von der Therme eine bis auf zu dem, jetzt kann man zu einem Motorradlmuseum stehen, wie man will, aber es gibt einen Haufen so Highlights da drinnen, die einfach ja weltweit auch in der Dichte wahrscheinlich nicht da sind. Aber in Pitztal gibt es Probleme nach wie vor. Es gibt wahrscheinlich auch Probleme mit dem Zubringer. Das, glaube ich, ist auch dringende Geschichte. Da gibt es eine Stollenbahn, die nicht mehr so in Mode ist, aus verschiedenen Gründen, die aber eine relativ schwache Förderleistung hat. Ich glaube, 1000 Personen. Also die Leute von oben herunter zu transportieren, wird ohne Skiabfahrt oder eines weiteren Zubringers nicht gehen. Ich sage nur, die Themen, die es dort gibt, die müssen eh selber entscheiden, was sie tun. Und das Projekt ist ja zurückgezogen. Also vermute, wenn überhaupt daran gearbeitet wird, ich weiß es ja nicht, bin da nicht informiert, dass man wahrscheinlich das auch überarbeiten wird, vermute ich jetzt einmal. Aber noch einmal, das mit den Skigebieten, das ist mir jetzt wirklich ein Anliegen. Wir sind einer der ganz wenigen Betriebe, die relativ weit nachhaltig sind. Wir arbeiten, auf unseren Rechnungen steht, ob der Strom nachher wirklich daher kommt, weiß ich nicht. Aber die TIBAG-Rechnung, die ich kriege, ist grüner Strom. Ich bin nicht sicher, ob im Netz immer der gleiche grüne Strom ist. Das ist eine andere Frage, nicht? Aber die Rechnung, die ich kriege, ist Ökostrom, ist ein erneuerbarer Strom. Und wir betreiben die ganzen Skigebiete mit Strom. Mit zwei Ausnahmen. Die Dienstfahrzeuge unserer Mitarbeiter, das wird relativ schnell in Elektro umzustellen sein, wenn wir nachher noch elektrische Energie ausreichend haben, was ich zum Teil auch in Frage stelle, nicht? Weil das ist eine allgemeine Situation. Und an den Pistengeräten arbeiten wir. Wir haben am Tuxer Gletscher nächstes Jahr Versuchung mit diesen E-Fuels. Wir haben bei den beiden Herstellern Leitner und Käsbohrer bereits die Frage des Wasserstoffes zum Beispiel aufgestellt. Da arbeiten wir im Zillertal auch bei der Zillertalbahn dran. Was uns dort noch fehlt, ist einfach diese Produktionsanlage und eine Tankstelle für den Wasserstoff, damit man den auch irgendwann auch am Berg um einsetzen kann. Aber daran arbeiten wir und wir haben ja auch einen Konsens mit der Landesregierung, dass wir bis zum Jahr 2035 klimaneutral sind. An dem wird gearbeitet. Also jede andere Produktionsstätte braucht mehr Energie wie mir und braucht vor allen Dingen viel mehr Energie aus nicht nachhaltiger Quelle. Das möchte ich schon einmal klargestellt haben für die Skigebiete.
Man merkt bei Ihnen eine unglaubliche Euphorie für die Sache. Und Sie sind ja nicht umsonst ein Interessensvertreter, der wirklich immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Ganz groß gefragt oder grundlegend gefragt, warum lobbyieren Sie nicht für die andere Seite? Warum haben Sie sich entschieden, für die Wirtschaft und die Seilbahn aufzutreten? Sie könnten jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, ich trete für den Naturschutz auf. Ganz grundlegend
einmal gefragt. Ich habe nachgedacht über die Glaubwürdigkeit. Nein, noch einmal. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir in den Tälern, Regionen, in Gerlos, in Ischgl und überall auch zumindest die gleichen Chancen haben sollen wie der im Großraum Innsbruck. Das ist meine zutiefste Überzeugung, weil ich wahrscheinlich auch dort herkomme. Und wenn ich mir die Situation im Inntal anschaue, haben wir ja, glaube ich, doch eine sehr hohe Qualität der Lebensqualität. Gott sei Dank, daran ist ja auch zu arbeiten. Ist im Übrigen auch der Tourismus mit seiner Wertschöpfung viel mehr beteiligt, wie viele Leute glauben. Weil da gibt es ja, da haben wir auch entsprechende Studien, dass der Großraum Innsbruck da am Tourismus wesentlich, und zwar nicht am Tourismus mit den Italienern und auch nicht mit den Bussen, sondern insgesamt die gesamte Wirtschaft, Anwälte, Produktionsbetriebe und so weiter, da wesentlich höher beteiligt ist, wie man im Allgemeinen annimmt. Aber ich bin einfach der Meinung, dass auch Bergdörfer und jetzt vielleicht nicht diese, weil wie gesagt, sehr charmante Geschichte, sondern dass wir die gleichen Lebenschancen haben. Und dort gehört halt leider Gottes das Skigebiet dazu. Und ich habe immer schon gesagt, als Bürgermeister von Gerlos, der ich 18 Jahre war, wenn dann die Zeit kommt, dass unsere Gerloser Jugend so ausgebildet ist, dass sie sich aus Gerlos im iPad, Laptop, weiß nicht was, mit dem Computer in den globalen Ding einklinken können und das Geld damit verdienen, weil sie so gescheit sind und so viel gescheiter sind wie die anderen, dann brauchen wir den Tourismus eh nicht mehr. Aber bis dorthin würde ich vorschlagen, dass wir das bewährte Modell, das uns auch Wohlstand totgebracht hat, das sicher auch Fehler hat und wo man auch arbeiten muss, dass man es verbessert, dass wir an dem Modell dranbleiben, weil sonst geht bei uns das Licht aus.
Wann ist diese Grenze erreicht? Ja, wann ist dieses genug aus in Ihrer Rechnung?
Da können wir gleich über die Pandemie reden, Erkenntnisse aus der Pandemie, nicht? Wir haben sicher, wir stoßen an Grenzen, was Mitarbeiter betrifft, keine Frage. Also es gibt ja da eine ganze Reihe von Dingen, die man da jetzt bewerten muss. Das heißt, der große Boom gibt es eh nicht mehr. Das ist ja sowieso vorbei. Und ich glaube auch, dass natürlich diese zwei, drei Jahre, die wir da jetzt haben, und das werden ja nächstes Jahr, ich gehe ja davon aus, dass wir nächsten Winter hoffentlich nicht so eine Situation haben wie am Beginn dieses Winters. Aber ich bin ja überzeugt, dass der nächste Winter auch nicht so wird, dass man den mit 18, 19, 20 vergleichen kann. Das wird auch wahrscheinlich wieder ein schwieriger Start werden. Man stoßt ja auch an wirtschaftliche Grenzen. Also die große Aufregung, dass jetzt morgen ganz Tirol verkabelt wird und dass man von Gerlos bis Innsbruck mit den Skiern fahren konnte, ich glaube, die Geschichte ist vorbei. Andreas, war ja auch immer nur ein Vorwurf, nicht? Der war eh nie realistisch. Ja.
Gleich grundlegende Frage an dich. Du könntest ja dein juristisches Fachwissen, deine Energie im Wirtschaftsbund auch einsetzen. Du tust es im Alpenverein. Warum?
Naja, ich habe jahrelang, bis ich Präsident geworden bin, auch mein juristisches Fachwissen für die Seilbahner verwendet, als Anwalt vieler Seilbahnunternehmen bei diversen Haftpflichtprozessen. Wie ich dann Präsident geworden bin, hat sich das ziemlich bald verflacht und bekomme also jetzt eigentlich keine Aufträge oder kaum mehr Aufträge. Aber gut, das ist das eine. Na, warum? Ich bin seit 1992 Funktionär im Alpenverein, seit über 10 Jahren oder 10 Jahren jetzt Präsident. Ehrenamtlich möchte ich bitte betonen, bekomme keinen Groschen dafür. Meine Frau sagt immer, sie wird oft gefragt, ja, dein Mann, der ist ja der Alpenvereinspräsident, und oder wenn ich gefragt werde, dann sage ich immer, ja, ich bin Rechtsanwalt und nebenbei bin ich Alpenvereinspräsident. Ich habe ungefähr 500 bis 600 Stunden im Jahr, die ich für den Verein aufbringe, und das ist das, was unseren Verein groß macht, weil wir so viele tausende Funktionäre haben, die neben ihrer Arbeitszeit ihr Wissen aus verschiedensten Quellen. Der eine ist eben ein guter Jurist, der andere kann gut reden, der eine ist ein Tischler, der andere kann gut rechnen, in ihre Sektion, in ihren Alpenverein hineintun. Und deswegen bin ich mit Leib und Seele Alpenvereinsfunktionär, ohne aber jetzt Fundamentalist zu sein. Darauf lege ich Wert, und ich glaube, das ist auch etwas, was man allgemein schätzt, sonst wäre ich nicht schon 10 Jahre immer einstimmig gewählt, ohne eine einzige Gegenstimme. Und insofern ist das auch etwas, was man natürlich Spaß macht. Und ja, ich könnte natürlich genauso auch im Wirtschaftsbund oder woanders meine Fähigkeiten vielleicht dartun, aber irgendwo ist einmal bei mir genug, weil ich einfach nicht die Zeit habe, und ich bin mit Leib und Seele Alpenvereinspräsident. Und das hat sich so ergeben, und ich bin einfach für die Natur, für vieles, was wir einfach gut betreiben, glaubwürdig betreiben. Aber da gibt es ja auch keine großen Widersprüche, möchte ich meinen.
Zum Abschluss, ich habe das interessant gefunden, auf der einen Seite dieses wohlwollende Gesprächsklima zwischen euch zu erfahren, und eigentlich auch das Eingehen aufeinander in den inhaltlichen Kernpunkten. Ist so eine Gesprächsrunde abseits der Öffentlichkeit, wo man sich vielleicht Projekte, bevor es dann in eine Begutachtungsphase kommt, wo wieder viele mitsprechen, wo vielleicht auch in der öffentlichen Diskussion dann die Punkte aufeinander prallen, so ein konspiratives Treffen für die Zukunft tatsächlich angedacht, oder?
Ja, das an sich wäre das die Aufgabe der Politik, gewisse Linien vorzugeben. Aber ich meine, der Alpenverein ist ja, außer dass er als NGO Parteienstellung im UVP-Verfahren hat, hat er im Grunde nichts mitzureden. Aber natürlich durch sein Standing und durch seine Macht ist er ein Faktum. Und ich würde das für gut heißen. Wir werden da sicher nicht immer einer Meinung sein und Themen oder Projekte finden, wo wir einfach nicht mit können. Zum Beispiel Silian Sexton ist jetzt das nächste Projekt, das daherkommt, wo also praktisch die Osttiroler mit den Südtirolern ein Skigebiet verbinden, was auch wieder aufgrund der Formulierung im Seilbahn- und Skigebietsprogramm möglich ist. Da werden wir uns entsprechend im UVP-Verfahren einbringen und werden mal schauen, was da herauskommt. Aber damit ist natürlich auch wieder verbunden, dass man neue Betten braucht, dass einfach auch die Mobilität verstärkt wird und so weiter. Aber wir werden schauen, dass wir den Konsens aufrechterhalten. Das halte ich für gut. Und ich glaube, dass das auch von den Leuten so gesehen wird, zumindest von unseren Mitgliedern. Wobei ich immer sagen muss, wir haben natürlich eine Meinung, die vertreten wir. Und wenn wir sehen, dass diese Meinung durchsetzbar ist, dann werden wir sie weiter vertreten. Und wenn nicht, dann werden wir schauen, dass wir irgendwelche Lösungen finden. Und wenn diese Lösungen nicht gefunden werden, dann muss das irgendjemand andere entscheiden.
Gibt es eine Skigebietserweiterung in Planung, wo Sie das ausschließen, wo Sie einmal von vornherein dagegen wären? Welche Faktoren müssten da gegeben sein?
Also, hohen Respekt vor der Meinung, die den Alpenverein vertritt. Ich finde es sowieso gescheit, dass man Dinge auf den Tisch legt und nicht herumlabert. Weil Diplomatie, glaube ich, wäre jetzt in Russland und in der Ukraine angebracht. Intern, glaube ich, in solchen Sachen kann man ja Klartext reden, deswegen braucht man sich ja nicht, kann man ja unterschiedlicher Meinung sein. Silian VI. Ist zum Beispiel so ein Thema, nicht? Weil ich glaube nicht, dass man deshalb mehr Betten braucht, sondern ich glaube einfach, dass sonst das Skigebiet von Silian irgendwann zusammenpacken kann, weil einfach Innichen und das Ganze dermaßen groß und stark da ist. Die fahren ja bis ins Naturschutzgebiet da hinten alle, Kreuzbergpass oder wie der heißt so ähnlich. Übrigens kann man sich da in Belluno nachher die ersten Siedlungen anschauen, was passiert, wenn die Wirtschaft geht. Aber das geht jetzt zu weit. Ich glaube, die Gesprächsbereitschaft muss da sein, keine Frage. Es gibt ja auch den rechtlichen Rahmen bis über die Wahl aus. Ich fürchte nur, das Thema wird jetzt natürlich in den Wahlkampf aufgebauscht. Die ersten Anzeige sind eh schon da. Ansichten sind eh schon da. Wir werden sicher keinen Beitrag dazu leisten, dass das Thema jetzt da zum Gassenhauer für Polisten sein, die sie sonst nicht mehr zu der Wehren wissen. Also den Beitrag werden wir da jetzt sicher nicht leisten. Der rechtliche Rahmen ist da und eins ist schon klar, die Projekte sind ja inzwischen schon nicht mehr so, dass man irgendwas in der Politik ausmauschelt und dann gibt es eine Bewilligung, das hat es vielleicht vor 30 oder 40 Jahren gegeben. Heute ist der rechtliche Rahmen ja schon ohnehin sehr eng, nicht? Überhaupt, wenn es dann zum Beispiel wie in dem genannten Projekt oder wenn es dann noch in der UVB geht, ich darf nur sagen, der Golfplatz Zillertal, relativ einfache Sache, wo also wirtschaftliche Landschaft wesentlich besser geworden ist, im Sinne des Naturschutzes wie jetzt. Der hat 5 Jahre gedauert. Also diese Verfahren, die UVP-Verfahren, die müssen ja zum Beispiel gerade was den Kraftwerksbau und die Energiegewinnung betrifft, müssen ja wesentlich schneller werden, weil so wie wir jetzt auf dem Weg sind, glaube ich, wird die ganze Energiewende auch in Frage zu stellen sein. Aber dort gibt es ja diese Verfahren, da gibt es dann auch die Parteistellungen. Aber insgesamt, glaube ich, haben wir ja sonst noch einen Haufen Sachen, wo man reden kann, zum Beispiel das Pistentouren gehen und Dinge, die man da vielleicht noch besser machen kann und natürlich auch schauen, dass das Klima einigermaßen passt und da leiste ich gerne auch meinen Beitrag. Aber wenn ich die Bergsteiger dürfen unterstützen kann, tue ich das natürlich auch gern. Aber ja, Kals zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, nicht? Also ich habe es rausgeschmissen, oder?
Ja, das erste Bergsteigerdorf in Österreich, Kals, und ist 2013 aus der Liste gestrichen worden, weil ja der Schulz dort die Skischaukel errichtet hat, ja, und ein großes Hotel. Und das widerspricht einfach den Anforderungen.
Aber die Bevölkerung hat abgestimmt dort, ne?
Ja, aber...
Wobei das ein wunderschönes Dorf ist nach wie vor, nicht?
Ich war jetzt zu einer Podiumsdiskussion in Kals
vor. Und die riesen Kulisse, die es dort gibt, das ist natürlich schon ein Traum. Ne?
Nein, es ist sicher, aber wir haben unsere Richtlinien und da machen wir uns ja unglaubwürdig, wenn wir die brechen. Und da waren die Kalser sehr bös und traurig eigentlich, aber alles geht halt nicht. Und da sind wir konsequent gewesen. Dafür haben wir jetzt Steinberg am Hof an.
Was hast du da gemacht?
Aufnahmen. Bergsteigerdorf, ja.
Gibst du überhaupt ein Hotel?
Ja, sicher.
Also. Ja, das ist aber zu, glaube ich, oder?
Nein.
Das ist nämlich mein Bezirk.
Ja, ich weiß, deswegen sage ich es ja.
Aber da kann man
geh mal wandern dort. Ja, ist schön, es gibt ja einen Skilift dort.
Freunde gibt es ja auch, den
Skilift.
Gibt einen Skilift,
ja.
Beim Skilift hat mir der Bürgermeister gebeten, er soll ihm helfen, dass er überhaupt erhalten bleibt. Also, das ist die Alternative, nicht?
Ja.
Aber nur um auf die Frage nochmal zurückzukommen, gibt es einen Erweiterungsplan, wo Sie von vornherein sagen, nein, mit mir nicht? Oder sind Sie generell für jeden Erweiterungsplan?
Es traut sich ja heute eh keiner mehr irgendwas verlangen, was gar nicht mehr geht, glaube ich nicht. Also dieses Reglement von mir her braucht es sicher nicht. Und wenn ich wirklich das Gefühl habe, du Freund, das kannst du vergessen, dann sage ich es natürlich dem Betreiber selber, ich habe da schon auch meine Meinungen, nicht? Aber ich werde nicht in der Öffentlichkeit daherkommen und werde sagen, das und das geht nicht, weil ich sage eh die ganzen anderen, warum soll ich das einer sagen? Ich bin zum Beispiel gerade ein Beispiel darf ich schon nennen. Kütei. Wenn man von diesen, wie heißt das?
Feldringer Böen
eine schaut Richtung Kraftwerke. Da bin ich mit dem Landesrat einmal umgestanden, ich will jetzt nicht sagen wen. Da sage ich, schau da rein, was siehst du da? Zwei Stauseen, ja. Ein Haufen Hochspannungsleitungen. Den dritten Stausee kannst du dir jetzt vorstellen, nicht? Den sie jetzt gerade bauen. Nicht? Jetzt, ja. Und das alles als Energiegewinnung für die Stadt und fürs Land. Und jetzt haben ein paar Säulen nicht mehr Platz für die Einheimischen. So kann man es nämlich schon aussehen. Nicht? Ob das Projekt jetzt in dieser Dimension ist richtig, weiß ich nicht. Aber es hat Hochötz ein Problem und es hat das Küter ein Problem. Und jetzt, nur weil das jetzt zusammengehängt wird, das geht ja vielleicht wahrscheinlich kleiner und sparsam auch. Deswegen brauchst du in Küter nicht mehr Betten und in Hochötz auch nicht. Nicht? Ja. Die Frage ist, ob man ein Projekt findet, das für beide akzeptabel ist. Aber nur die Landschaft ist zusammengehängt da oben mit Hochspannungsleitungen. Da oben ist Kraftwerksbetrieb pur. Da sind natürlich wenige Einwohner. Nicht? Und die in Silz unten, die da dagegen waren, waren vielleicht auch deshalb dagegen, weil man vielleicht das eine oder andere Mal für die Schule hat können Gratiskarten hergeben. Da haben sich die Betreiber jetzt auch nicht gerade so mit rumbekleckert. Aber die Situation da drum, wenn du das siehst schon, dieses völlig mit Elektroleitungen zusammengespannte Landschaft und die Kraftwerke. Und nachher darf aber für die Wirtschaft dort, die Wertschöpfung haben, dürfen zwei Anlagen oder drei Anlagen nicht gebaut werden. Das widerspricht meinem Grundverständnis.
Dazu ganz kurz, es ist immer so, dass es derjenige, den es betrifft, der sieht natürlich nur sein Gebiet. Den interessiert nicht, was am Adelberg passiert, was im Zillertal passiert, was im Ötztal passiert. Der sieht sein Gebiet, Kütei, Hochalz-Verbindung und nichts anderes. Wir als Alpenverein, wir schauen auf ganz Österreich, wir schauen auf alle Gebiete und wir müssen schauen, dass wir auch überall in etwa die gleichen Maßstäbe anlegen. Und dort hat sich eine Bürgerinitiative gebildet mit dem Herrn Estermann, glaube ich heißt er, den auch der Alpenverein unterstützt hat, mit tausenden Unterschriften, die sich dagegen aufgestellt haben. Und letztlich haben die Betreiber dann eingesehen, dass es sich nicht auszahlt, hier dieses Gebiet, diese beiden Gebiete zu verbinden. Wie gesagt, jetzt schauen wir mal, was sich in der Zukunft ergibt, ob es neue Projekte gibt. Was Bitztal-Ötztal betrifft, da bin ich überzeugt und bin auch informiert darüber, dass da im Hintergrund festgearbeitet wird. Ja, selbstverständlich. Ja, festgearbeitet wird und dass das Thema noch lange nicht vom Tisch ist. Da werden wir sicherlich alles daran setzen, dass dieses Gebiet nicht zusammengeschlossen wird. Das kann ich jetzt schon sagen, aber alles andere werden wir
sehen. Darf ich noch eine kurze Frage stellen? Geht man eigentlich von Seiten des Alpenvereins schon auch ein bisschen auf die einheimische Bevölkerung ein? Weil wenn ich in das Pitztal reinfahre, dann sehe ich eine unglaubliche Motivation, beispielsweise mit dem Kraunergrat, mit dem Ruhegebiet. Die Leute sind noch motiviert, die haben eine Freude damit, die machen das gern. Die haben Initiative gemacht, dass man den regionalen Bereich, die Landwirtschaft und so weiter, da geht sogar Urgemeinde her, leistet sich sogar ein Metzgermeister, betreibt eine Metzgerei, was natürlich auch zu diskutieren, als Wirtschaftler sage ich, geht das hoffentlich gut für die Gemeinde. Die machen dort einen Betrieb, nur damit die einheimischen Viecher da entsprechend auch da vermarkten. Mhm. Und jetzt will das Pitztal das, alle vier Gemeinden wollen es.
Ja, das ist die Frage.
Also, ich meine, kann man da jetzt einfach so über die Bevölkerung drüber fahren? Ich glaube das nicht.
Naja. Also letztlich muss es ja sowieso die Behörde entscheiden. Ja, wir können ja nur lobbyieren, genauso wie ihr lobbyiert. Nur was ich weiß, gescheitert ist es ja letztlich daran, dass die Gemeinde St. Leonhard Grund und Boden nicht zur Verfügung gestellt hat, damit die Bahn von unten hinauf bis zur Mittelstation errichtet wird. Und deswegen haben sie es dann zurückziehen müssen. Also es ist ja nicht so, dass da alle dahinter stehen. Da werden einige Betriebe werden dahinter stehen, aber es gibt auch viele Pitztaler, die nicht dahinter stehen.
Meinungsverschiedenheit zwischen einem Betreiber und einem Bürgermeister geben. Ja. Nein, das müssten die Pitztaler sowieso selber wissen. Eben, aber eben. Was mir einfach ein Anliegen wäre, vielleicht könnte man im Alpenverein auch einmal drüber nachdenken, dass, weil uns ist klar, wenn ich in Gerlos jemanden frage, bist du für eine gesunde Natur, sagt jeder in Gerlos ja. Sogar in Ischl, wenn sie das sagen. Wenn du dir die Frage stellst, das ist eine WWF-Umfrage. Wenn ich in Österreich frage, wollt ihr eine gesunde alpine Natur, wollt ihr schöne Berge, wollt ihr das möglichst naturnahe Lebensräume? Nein, wird jeder sagen, ja. Das muss ein Arischer sein, wenn er was anderes sagt. Und aber was mir schon ein bisschen fehlt, man sieht natürlich im urbanen Raum, im städtischen Raum, sieht man das, und unsere Bevölkerung hat schon immer das Gefühl, dass es natürlich den Innsbruck und den Wienern Am liebsten war, wenn am Land außen denen mit der Lederhose noch mit den Knospen aneinander springen, weil das halt einfach lustig war. Aber das finden die nicht lustig am Land, nicht?
Ja.
Also und deswegen glaube ich, nur ein vorsichtiger Appell, kriegen wir vielleicht die einheimische Bevölkerung auch ein bisschen fragen. Und wenn man sowas diskutiert wie Pizza Lötztal, geht es natürlich um einen Gletscher, keine Frage, und natürlich auch um Energie. Ja. Aber vielleicht sollte man die. Wenn es dort auch umstritten ist, okay. Aber wenn es dort eine einstellige Meinung gibt, sollte man vielleicht
eher. Aber wir können ja gern auch entsprechende Diskussionen im Pitztal und im Ötztal führen. Das steht ja nichts dagegen. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass der Alpenverein in Wien oder in Innsbruck stattfindet. Wir haben 196 Sektionen über ganz Österreich. Und wir versuchen immer, und das ist ja unser Dings, dass wir sind ja sehr föderalistisch ausgebildet, dass die örtliche Sektion ist immer mit eingebunden in die Entscheidungen.
Ich bedanke mich bei euch beiden für eine wirklich spannende Diskussion. Danke für die Bereitschaft und das Engagement.
Danke auch.
Danke
für das Buch.
Ja, bitte. Nachtlektüre.
Danke.
Jede Nacht, jeden Abend ein Bergsteiger
drauf. Mit Ginzling fange ich an.